neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und neben mir im Virtuellen sitzt Patrick. Hallo Patrick.
Hallo.
Patrick, wir hatten ja schon tatsächlich einmal das Vergnügen.
Ist richtig, ja.
Nur ist leider die Aufnahme aus unerklärlichen Gründen einfach kaputt. Es war auf der Hälfte einfach kein Ton mehr zu hören. Und also sowohl auf deiner als auch auf meiner Tonspur. Und deswegen sitzen wir jetzt wieder zusammen. Ganz frisch. Die Folge wird am Donnerstag aufgenommen, am 18. Und morgen, am 19. kommt sie raus. Patrick, vielen Dank, dass du das nochmal mit mir durchmachst.
Ja, kein Problem.
Na?
Kein Problem.
Und auch wenn ich natürlich das jetzt alles schon mal einmal gehört habe, wollen wir das nochmal einmal, ich sag jetzt mal, durchkauen. Patrick, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was machst du?
Ja, also mein Name ist Patrick. Im Internet bin ich bekannt eher als Nerdbert. Und beruflich bin ich Biochemiker. Arbeite an einem Biotechnologieunternehmen in Heidelberg, komme ursprünglich aus Remscheid, aus dem Bergischen Land, bin irgendwann nach München fürs Studium gezogen und dann bin ich meiner jetzigen Frau hinterhergezogen in die Kurpfalz, wo ich jetzt meine Heimat gefunden habe. Und ich spiele Rollenspiele seit 2000. Das sind jetzt 25 Jahre.
25 Jahre. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal Rollenspiel gespielt hast? Wie du da rangekommen bist?
Ja, ich kann mich vor allen Dingen erinnern, was dein Podcast bei mir ausgelöst hat.
Oh.
Ja, weil ich habe den relativ früh entdeckt, habe dann zugehört und ich dachte mir so, oh Gott. Wenn ich das Leuten erzähle, wie ich angefangen habe, das ist eine ganz andere Geschichte als von denen, die ich da gehört habe. Und da habe ich gesagt, das kannst du niemandem erzählen. Und jetzt sitze ich hier und jetzt erzähle ich es den Leuten. Ja, also muss sozusagen, also das ist eine andere Geschichte, ein bisschen. Vor allen Dingen ist sie, würde ich sie so meinem Kind wahrscheinlich gar nicht erlauben wollen. also ich komme. Ja, ich fange einfach mal vorne an. Also ich hatte damals einen Freund, der ist, meine Freunde waren alle ein bisschen älter als ich. Ich war damals 14 Jahre alt. Meine Freunde waren 16, 17, 18. Und ein Freund ist bei sich zu Hause rausgeflogen. Und der hat dann relativ lange bei mir auf der Couch gepennt eigentlich, einen Platz zu haben. Und hat mich über Umwege zum Rollenspiel geführt. Und zwar waren wir eines Nachts mal unterwegs. Wie gesagt, Freunde von mir sind alle ein bisschen älter und wollten dann Gras kaufen gehen. es ist so. Und wir sind dann nachts, die meinten dann, ich kenne da jemanden, ich habe ihn angerufen, der wird dann da und da sein. Und dann bin ich da als 14-Jähriger mitten in der Nacht, im Dunkeln, auf einem Platz irgendwo in meiner Heimatstadt. Und dann steht da plötzlich so ein Mettler, langer Ledermantel, lange Haare, Bart, Narben im Gesicht. Und vertickt dann halt so ein bisschen Gras und dann unterhalten die sich so ein bisschen. Und dann fragt er plötzlich so, hey, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum anderen Freund. Wir spielen da Vampire the Masquerade. Er wollte nicht mitkommen. Und dann ganz, ja, wie man als 40er nun mal sagt, so, ja, klar. Und dann sind wir da einfach mitgegangen mit diesem Typen, der halt so richtig gefährlich aussah und komisch. Und der führt uns dann in so einen Keller bei einem anderen Freund. Und dann habe ich das erste Mal beim Rollenspiel zugehört. Und ich fand das sofort richtig cool. Hat er gesagt, ja, beim nächsten Mal könnt ihr gerne mitspielen. Ein paar Tage später hat der Freund, der bei mir auf der Couch geknackt hat, dann einen Charakterbogen mitgebracht für Vampire the Masquerade, dritte Edition. Das war so eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Also man konnte gerade so erkennen, was da steht.
Richtig ausgeblichen.
Richtig, ja, ja.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, also das ist ja, also ich habe es da schon gesehen gehabt, aber dann bin ich da durchgegangen und dachte, das ist irgendwie mal cool. Das ist ja halt wie beim Computerspielen. Ja. Und dann bei Vampire the Masquerade ist halt so, du hast halt diese Punkte da in dieser Matrix von Fähigkeiten und das hat alles irgendwie Sinn ergeben. Attribute, Fertigkeiten und dann hatte man, ja, jeder Wert hatte 5 Punkte, jeder Punkt ist ein Würfel und dann, ja, alles über eine 6 ist ein Erfolg und bei einer 10 darfst du nochmal würfeln. So war es damals.
Mhm.
Und schon war das Spiel erklärt. Wunderbar. Und dann kam es zu den Fähigkeiten von Vampir. Und damals kein Internet, also ich noch nicht, damals zumindest. Und das Einzige, was ich da quasi zur Verfügung hatte, war, das gibt es heute gar nicht mehr, von einem Spiel, Computerspiel, das Manual. Das war das Manual von Vampire the Redemption. Ganz das allererste Vampire the Masquerade-Spiel. Und da standen halt aufgelistet alle Disziplinen, alle Fähigkeiten drin. Und natürlich sind die im eigentlichen Spiel anders, aber für den Anfang haben wir einfach erstmal damit gespielt. Ein Freund kannte dann die richtigen Regeln und so, das haben wir dann nach und nach verbessert. Und mir war klar, ich brauche das Buch. Also um das richtig spielen zu können, brauche ich das Buch. Jetzt ist es so gewesen, ich habe also früher kein Taschengeld bekommen, dafür war auch nicht viel Geld da oder so, die Bücher waren auch relativ teuer, aber ich habe gesagt, ich will dieses Buch haben, bin zu meiner Mutter, sag, ich hätte gern 75 Mark damals, um mir dieses Buch zu bestellen von Feder und Schwert, ja, dann hat meine Mutter mich erstmal vollkommen ausgelacht. Und du ein Buch lesen? Ja, aber man muss dazu sagen, ich hatte so eine Lese-Rechtschreibeschwäche zu dem Zeitpunkt und ich hatte echt Probleme, eine DIN A4-Seite anständig zu lesen oder was. Besonders laut, da wollte mir keiner zuhören. Und da hat die erstmal gelacht, du, das wirst du doch nie lesen, dann ist so viel Geld und so. Und nee, ich will das haben. Ja, da habe ich so lange genervt, bis meine Mutter gesagt hat, ja klar, hier kriegst du das Geld. Und dann bin ich halt zum Thalia gewandert, habe die Sache bestellen wollen. Die haben erstmal gar keine Ahnung gehabt, was das ist, wovon ich da rede. Und jetzt war es damals so, dass man nicht das Ganze auch nicht sofort bekommen hat. Dann habe ich 3 Wochen lang gewartet, bis es dann irgendwann in der Filiale angekommen ist. Und dann konnte ich es endlich abholen und an dem Wochenende habe ich es auch komplett durchgelesen. Ich hab das Buch danach nicht mehr aus der Hand gegeben. Ich hatte die Regeln drauf und ich war am Ende wahrscheinlich von uns der Regelfesteste.
Mhm.
Und dementsprechend wurde ich dann früher oder später auch der Spielleiter.
Ja, und so schnell kann es dann auch wieder gehen, ne?
Und am Ende, ja, hingen sowieso die ganze Zeit rum, haben wir eigentlich fast jeden Tag gespielt. Also jeden Tag, an dem wir uns getroffen haben, ab und zu mal eine Pause, Wochenenden auf jeden Fall.
Und so geil. Das ist,
wenn jemand ja Würfel dabei hatte, haben wir gesagt, ja, lass uns Runde zocken, weil warum nicht?
Ja, absolut. Ich mag das ja, wenn ihr, also die meisten von euch, die ja über 20 Jahre oder über 30 Jahre Rollenspielerfahrung haben, die sind dann ja so wie du mit 14, 15 angefangen. Ich hätte so gerne viel, viel früher mitbekommen, dass es sowas gibt, Rollenspiele. Weil ich glaube, ich wäre auch so einer gewesen, der jeden Tag oder halt auch am Wochenende nur Pen and Paper gespielt hätte. Definitiv. Da gehe ich ganz, ja, ganz stark von aus.
Ja.
Ne? Weil ich habe es in einem anderen Interview schon mal erwähnt. Wir haben halt früher als Kinder, wir hatten einen Kumpel, sein Vater war Dachdecker, Schreiner, wie auch immer. Ne? Also der hatte halt gutes Werkzeug zu Hause, der hatte jede Menge Holz, Restholz zu Hause und der hat uns alles, was wir wollten, irgendwie aus Holz gebaut. Schwerter, Äxte, Schilde und so weiter und so fort. Und damit cool, sind wir dann durch unser Dorf gezogen, ne, und haben imaginäre Orks, Elfen und sowas alles ja, niedergemacht. So. Und wir hatten auch so, das war total geil, so ein Safe Space. Das war so eine richtig, die gibt's heute immer noch, die Eiche, die steht noch. Die stand oder steht alleine auf dem Feld. Und das war unser Ort, wo wir uns immer zurückgezogen haben. Da haben wir uns immer irgendwie getroffen mit unseren Holzwaffen und haben dann überlegt, okay, was machen wir heute? So, ne? Und hätte ich damals gewusst, dass es eben dieses Pen and Paper Rollenspiel gibt in Vampire the Masquerade, in DSA, D&D oder, dann wäre ich, glaube ich, nie wieder aus dem Zimmer gekommen. Oder wir hätten die Regeln mitgenommen und unsere Charakterbögen mitgenommen und wären zu diesem Baum gegangen, wenn gutes Wetter gewesen wäre oder so. Also mit Sicherheit, ne?
Ja. Ja, also wir haben öfter auch draußen gespielt. Also sobald jemand, wie gesagt, Würfel dabei hatte, dann saßen wir auch im Kreis und haben uns die Geschichten erzählt haben die Würfel rollen lassen. Das war, oder wenn nicht, dann haben wir so über Charaktere geredet. Zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich drin. Also von 2001 bis dann auch das zweite Vampire-Spiel rauskam, dieses Bloodlines. Wobei nebenbei jetzt bald der zweite Teil endlich mal rauskommt. Und 2004 war das. Da waren wir voll drin. Also das sind 3 Jahre, die wir komplett geschrieben haben. Und selbst als ich dann zu Hause war, habe ich dann noch in einem Forenspiel mitgemacht und da aktiv geschrieben. Und man merkt schon, also ich sage immer, dass ich oder jetzt nehme ich wieder was vorweg von deinen Fragen wahrscheinlich. Ich habe dem Rollenspiel einfach unglaublich viel zu verdanken, weil es mir eine Welt eröffnet hat. Also nicht nur das Rollenspiel, sondern auch Bücher und Lesen und Literatur. Mhm. Und darauf gehend hat sich meine Schulnoten so drastisch verbessert. Und ich habe meine Lesegeschwindigkeit gefunden. Ich konnte anfangen, Dinge vorzulesen, auch laut. Und ich habe weniger gestottert, damals war es noch schlimmer als jetzt. Und durch die Bank weg.
Ja.
Und da habe ich viel mitgenommen und deswegen, ich glaube, ich sage dann immer gerne, wenn ich ohne Rollenspiel wäre ich nicht da, wo ich heute wäre. Also ich hätte die Schule wahrscheinlich nicht so abgeschlossen, wie ich es getan habe, sodass ich dann ein Studium in München hätte machen können. Dass ich dann in den Wissenschaften so erfolgreich geworden wäre mit Deutsch, Englisch und dann auch wirklich viel schreiben kann, lesen kann und so weiter und so fort. Das ist halt.
Ja. Also es ist schon. Ich hab dem Rollenspiel auch einiges zu verdanken. Natürlich jetzt nicht so krass wie bei dir, gerade mit dem Stottern und so. Bei mir ist halt die Rhetorik, ne? Also dieses freie Sprechen, auf, ich sag jetzt mal, mein Gegenüber schlagfertiger zu antworten oder ich brauche nicht lange überlegen, was kann ich jetzt sagen, was in die Situation passt, ohne den jetzt gleich vor auf den Pips zu treten, so ungefähr. Ne? Also das habe ich auch dadurch gelernt. Ich habe das halt in meiner alten Arbeit halt eben, da habe ich das tatsächlich das erste Mal gemerkt, weil ich so ein bisschen meinen Chefkontra gegeben habe, weil ich wusste, ich war im Recht. So, ne? Und da habe ich zuerst mal gemerkt, okay, Rollenspiel macht irgendwas mit mir. Ne? Und ich sag mal so, wäre ich jetzt, hätte ich jetzt, glaube ich, kein Rollenspiel gemacht, wäre ich, glaube ich, immer noch in der Firma, wo ich gelernt habe und wäre, glaube ich, jetzt total unglücklich in dem Moment, weil einfach doof ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, ja. Also auch vom Studium her. Also was viele nicht können im Studium, ist halt Vorträge halten oder sich vorne hinstellen und eine Präsentation halten und so. Und früher oder später kommt, also gerade in Wissenschaften muss man es können und man kommt auch da dazu. Und das ist halt schwierig. Also wenn man so introvertiert ist, das kostet halt unglaublich viel Überwindung. Und ich das Rollenspiel hilft dabei, das so ein bisschen zu überwinden und ein bisschen über seinen eigenen Schatten zu springen in dem Punkt und zu sagen, okay, jetzt nehme ich eine Rolle an. Für den Moment bin ich nicht ich oder so, dann geht's eigentlich. Also das ist ein bisschen, man fährt aus seiner eigenen Haut raus, kommt aus seiner eigenen Komfortzone raus und probiert Dinge. Ja. Und das ist halt, man kriegt halt Mut. Das ist Mut im Ende.
Ich habe das, weil du das ja auch sagst, wegen dem Stottern. Ich hatte mal auf der HügelCon haben wir eine Session gespielt. Ich war natürlich den ganzen Tag irgendwie unterwegs, habe hier, da Kontakte geknüpft und ich habe selber eine Runde geleitet und ich hatte wenig Zeit, mich mal komplett drauf einzulassen und mal irgendwas zu spielen. Ich habe dann irgendwann gefunden, okay, abends um 20 Uhr gibt es eine kleine Runde. Ich sag, komm, mein Kumpel war mit. Ich sag, da tragen wir uns jetzt ein. Ja, und ich sag, und dann spielen wir noch eine kleine Runde. Und da war einer mit am Tisch, der war am Stottern. Ich hoffe, dass er das jetzt hört, weil ich fand, vielleicht kriege ich den ja auch noch mal irgendwann hier zu Gast, aber ich fand das total cool. Es ist wie so ein Phänomen eigentlich. Der war am Stottern. So, wenn er mit uns geredet hat, dann war der halt am Stottern. Es ist auch alles cool, ne? Und wenn er dann in seiner Rolle war, hat er nicht mehr gestottert. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ihm das bewusst ist, weil ich finde das total faszinierend, was Rollenspiel mit einem machen kann. Ne? Also, wenn du wirklich in eine Rolle gehst und so eine, ich sage, ist das eine Störung? Ich weiß es gar nicht. Ist Stottern eine Störung? Ich weiß es ja, aber im Grunde genommen ja, aber dass halt Rollenspiel oder wenn du in eine Rolle abtauchst, dass das dann halt in dem Moment unterdrückt wird. Ich finde das total faszinierend.
Kennst du den Film The King's Speech?
The King's Speech? Nee, sagt mir nix.
Geht um, ich weiß den Namen jetzt nicht, aber geht um einen englischen König, der halt unglaublich stark gestottert hat. Das war als er dann, der musste eine Rede halten, als der Krieg angefangen hat. Und der hat gestottert und wollte und hatte da Probleme. Und das Erste, was die gemacht haben, also war ihm einen Kopfhörer aufzusetzen, sodass er sich nicht selber hören würde. Mhm. Und ihn dann reden lassen, beziehungsweise singen lassen. Und viele Leute hören dann halt entsprechend auf zu stottern und können Dinge wunderbar vorlesen, wenn sie sich nicht selber hören. Oder wenn sie singen müssen, weil Singen ein ganz anderes Areal im Hören ansteuert.
Ja, ist ja hier bestes Beispiel der Graf von Unheilig. Der ist auch Stotterer und stottert nicht, wenn er singt. Also ist
genau
auch,
so ist es.
Obwohl er auch jetzt mittlerweile, wenn du mit Interviews mit ihm hörst oder siehst, dann ist das auch sehr, sehr wenig. Also das hat er auch schon gut.
Ja, man kann das trainieren. Also das, ja. Ich sage mal, ich habe meinen Rhythmus gefunden. Das ist eine Rhythmusgeschichte. Also ich hatte das Problem, dass bei mir sich häufig Dinge halt überschlagen und dann stolper ich über meine eigene Sprache und da muss man sich zurücknehmen. Ich meine, ich versuche, es ist jeden Tag wieder aufs Neue, ist es anstrengend so ein bisschen, aber das schafft man halt irgendwann.
Ja. Nee, ich finde das cool, definitiv. Ja, du hast dann, wie gesagt, eine Frage hast du ja so ein bisschen vorweggenommen, ist aber auch alles cool. Ne? Mhm. Immer so, wie der Gast es möchte. Vampire the Masquerade, bist du mit angefangen?
Ja. Ja, ist genau. Auch immer noch mein Go-To-Rollenspiel. Die 20 Jahre oder so. Ich muss dazu sagen, während des Studiums habe ich nicht gespielt. Das sind von 2005 bis 2013 ungefähr. Aber so ganz losgelassen habe ich es da auch nicht. Ich habe zwar die Großteil meiner Sammlungen verkauft gehabt aufgrund von finanziellen Problemen im Studium. Was eigentlich, ich habe einen guten Gewinn gemacht damit, deswegen kann ich da nicht so traurig sein. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich da alles weggegeben habe, ist doch schon echt traurig.
Ja.
Und Aber es hat mich nie losgelassen. Also immer, wenn es, gerade wenn die Tage kürzer wurden und draußen dunkler, war ich immer in der Stimmung, boah, jetzt Rollenspiel, ja, dann kommen dir immer die Gedanken und dann kommen die Ideen für Szenarien und Chroniken und so. Und dann habe ich doch schon mal ins alte Forum reingeschaut, das es immer noch gibt, nebenbei die Blutschwerter. Und ja, dann kam halt die fünfte Edition von World of Darkness raus. Also fünfte Edition von Dungeons & Dragons war eigentlich so ein bisschen, also auch Critical Role war so ein bisschen Aufhänger. Ich hab dann ein bisschen verfolgt. Aber dann kam die fünfte Edition von Vampire the Masquerade raus und habe ich gesagt, ja, Studium ist ja vorbei, ne? theoretisch hast du jetzt hier ein bisschen Zeit und kannst ein bisschen mehr lesen. Und dann habe ich lange überlegt und dann habe ich gesagt, ja, dann hol dir das Grundregelwerk. Und dann war ich voll drin. Dann war ich ja voll dran.
Ja, hat das Zeit, braucht das Mama nicht mehr nach Taschengeld fragen?
Das ist richtig, ja. Zeit hatte ich jetzt nicht mehr unbedingt so viel wie damals. Das war eher das Problem. Und ich hatte dann jetzt also finanziell war jetzt gut. Schulden waren auch abgezahlt und alles. Aber ich habe dann irgendwie Lust drauf. Fünfte Edition macht halt vieles anders und die ist halt auch in Kritik deswegen, muss man sagen. Aber ich fand, ich finde es gut, was da gemacht wurde. Und zwar, das ist eine Diskussion eigentlich unter. Es gibt einmal diese Editionskriege, die gab es schon damals, als die World of Darkness abgesetzt wurde und durch die neue World of Darkness ersetzt wurde. Auch der Grund, warum ich so einen guten Preis gemacht habe mit meiner Sammlung wahrscheinlich. Und die gab es auch jetzt auch wieder und sind immer noch nicht vorbei. Die fünfte Edition ist halt schon so alt und die sind halt immer noch nicht vorbei, dass die sich nicht einig darüber werden oder klar sein, dass es alles einfach halt immer noch eine Community ist. Eigentlich will jeder das Gleiche, Spaß haben am Spielen, ja. Aber dann kommen da manchmal so Kleinigkeiten hoch in der Community. Das ist ein bisschen, ja.
Ja, wahrscheinlich eher so Spitzfindigkeiten, ne?
Ja, aber ich fand die Änderungen, die gemacht wurden, ziemlich gut, weil es wurde erstmal wurde gesagt, wir fangen jetzt von vorne an. Es ist einfach prinzipiell alles immer noch Kanon irgendwie, aber das Ganze ist dann mehr auf so einem Street-Level, was mir eher immer gelegen hat, weil ich sehr cinematisch war und das Düstere mochte und nicht unbedingt immer so als Ahne durch die Gegend laufen, als überpowered oder was. Und ich fand dann eher so die Intrige, dass man da, weiß nicht, der Spielball von irgendwie mal mächtigeren ist, ja, fand ich immer sehr interessant. Und das neue System mit dem Hunger hat mich überzeugt, dass du eine zweite Art von Würfel hattest, statt diese Blutspunkte, die wie so ein Tank waren. Das fand ich eine wunderbare Mechanik, weil jeder Wurf wurde dann interessant und wenn man halt immer hungrig war und dann passieren immer ganz komische Dinge und dann musste man das mit einfließen lassen, war super. Und die Disziplinen wurden aufgeräumt und zusammengefasst und ich bin halt so ein absoluter Trimär, ordnungslieben Perfektionist und ich fand die Disziplin, vor allem wenn man Magus vorher gespielt hat, auch immer sehr redundant. Mhm. Also da hast du, weiß nicht, Geschwindigkeit und dann hast du Temporis und im Prinzip macht beides das Gleiche, weil du bist schnell. Zum Beispiel. Oder solche Geschichten. Und Serpentis, also ich gehe hier ins Detail, aber du hast Serpentis, das ist so von den Setiten, da verwandelt sich eine Schlange, aber auf der gleichen Art und Weise hast du Gestaltwandel und du kannst dich in andere Tiere verwandeln. Und das wurde halt zusammengelegt, so dass es Sinn macht. Und es nähert sich dann halt so den Sphärensystemen von Magus an und das fand ich dann cool, weil es unglaublich Raum für Homebrew gelassen hat auch. Das heißt, die waren jetzt so modular gestaltet, dass du auf jedem Level deine eigenen Fertigkeiten einbauen konntest und ordnen konntest, basierend auf der Sphäre, den Einflussbereich, den es abdecken sollte. Und das fand ich sehr gut und das finde ich immer noch sehr gut. auch wenn in der jüngeren Vergangenheit merkwürdige Entscheidungen getroffen wurden im System. Aber deswegen ist man kann Homebrew ist ganz wichtig für mich. Also wenn einem was nicht gefällt, dann macht man es anders.
Genau.
Wobei ich auch zwei Arten von Homebrew und ganz andere gesteht. Homebrew haben wir da wahrscheinlich gar nicht drüber geredet gehabt beim letzten Mal. Ich unterscheide immer sehr gerne.
Das ist ein ganz neues Gespräch hier. Ganz, ganz wichtig.
Ich unterscheide zwei Arten von Homebrew. Ich habe es das vierte Mal gesagt. Und zwar eins, das rückwärts gerichtet ist, so ein bisschen um alte Dinge ins neue System zu holen. Oder eins, das eine Änderung nimmt, so wie es war, also wie es jetzt vorgegeben ist, und das versucht weiter nach vorne zu entwickeln. Mhm. Das eine ist so eine Conversion von früherem Material und das andere ist, ist eher so, weiß ich, progressiver gedacht. Und ich bin eher der Fan, der sagt so, okay, man muss nicht alles von früher reinholen und damit es so genauso wirkt wie früher, sondern hier ist ein cooles System, ein gutes neues Konstrukt, Skelett, wie nennt man das, Schema entwickelt worden. Und hey, was kann man denn damit anders machen zum Beispiel? Und das finde ich halt auch ganz interessant an Homebrewing für solche Systeme. Und wenn halt eine neue Edition rauskommt, dann kann man halt mal was Neues versuchen.
Ja, absolut. Ich bin da ganz deiner Meinung, was Homebrew angeht. Wenn du hast es gerade eben schon gesagt, wenn dir etwas nicht gefällt, lass es weg. Mhm. Wenn du jetzt aber, du bist jetzt natürlich in der World of Darkness Welt oder in den Systemen sehr, sehr drin. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Ich finde zum Beispiel die Saving Throws bei D&D total geil. Dass du auf Lebenspunkte auf 0 oder minus 1 und dann musst du halt eben, ich weiß nicht, welcher Konditionswurf machen, dass du halt den dreimal schaffen, dann überlebst du, dann kriegst du deinen Lebenspunkt wieder. Und wenn du es dreimal nicht schaffst, dann bist du endgültig tot. Und das finde ich wirklich gut gemacht und gut gelöst, weil dann bist du, es ist noch so diese Schwelle so, ne? Und ich finde das, würde ich zum Beispiel bei DSA mit reinnehmen oder in irgendein anderes System, weil ich diese Regel eigentlich total cool finde. Also auch systemübergreifend irgendwo was mit reinnehme. Bei dir ist es ja jetzt generationsabhängig. Generation 1, 2, 3 und du nimmst es mit in die fünfte rein. Und ich finde auch, oder was wir, also es ist jetzt eine Sache bei uns am Tisch, wenn bei DSA, wenn wir DSA spielen, ein Charakter auf unter 0 fällt, dann ist er ja meist bewusstlos oder halt eben auch schon tot. Und es gibt eine Möglichkeit, den zurück ins Leben zu holen. Und das ist mit einer kritischen 1 auf Balsam Salabunde oder auf irgendeinen anderen Heilzauber. Du musst aber eine 1 würfeln dafür. Das wurde bei mir, also bei meinem Charakter, schon 3 oder 4 Mal geschafft. Das ist schon wirklich sehr heftig. Wir hatten aber auch schon mal den Fall, dass eine kritische 20 gewürfelt worden ist. Und dann haben wir was uns einfallen lassen. So, wir haben dann zusammen überlegt, okay, eigentlich ist es ja cool, wenn wir jetzt sagen, du lebst wieder, bist aber untot. Und dann hatten wir einen untoten Charakter da sitzen. Ja. Einen spielbaren untoten Charakter. Und das war so mindblowing, so dass, und da waren wir vielleicht 3 oder 4 Jahre am Spielen, ne? Und da habe ich mich auch so ein bisschen reingelesen, okay, was gibt's denn da von DSA? Und da gibt's ein Buch von Tod und Untod und da habe ich mich dann mal so richtig, richtig reingelesen und habe dann super viele spannende Sachen gelesen, die ja, von Untoten bis Untot-Tot halt eben erzählen und was es da so für Mechaniken gibt, welche Unterschiede werden gemacht. Also es gibt zum Beispiel einen Unterschied oder eine Variante, die finde ich ganz cool. Wenn du bei DSA einen Hexenmeister spielst und du belebst einen wieder und der ist dann untot, dann bekommt er halt 1/3 von deinem Leben Und jedes Mal, wenn er Schaden nimmt, bekommst du ein Drittel von seinem Schaden. So. Und andersrum genauso. Und das ist eigentlich total cool. Ja, also das ist eine so eine Variante, ne?
Ja. Was mich daran stört, ich sag mal gleich, was mich daran stört, ist so, warum muss das ausgewürfelt werden?
Ja.
Erstmal, also, na klar, also die Möglichkeit, seinen Charakter zu retten, ist natürlich schön, wenn man aber, ganz ehrlich, als Spielleiter würde ich dann kurz einen Stopp machen und sagen, was willst du tun? Du wärst jetzt tot, ja, und dann notfalls hat er halt einen Plot-Armor oder nicht. Und wenn der halt eine coole Idee hat, dass er untot wird oder so, dann würde man das halt auch so durchziehen können. Weiß nicht, ob man diese gravierende Entscheidung wirklich an dem Punkt den Würfeln überlassen wollte. Also ich überlassen wollte. Dafür bin ich einfach zu narrativ unterwegs wahrscheinlich. Ich bin da Rule of Cool, ja klar, nach Punkten und so wärst du jetzt eigentlich tot, aber erstmal, was ist dein Wunsch als Spieler?
Ja, ja, genau. Das,
und
das
hast du eine Idee? So. Können wir hier was Cooles draus machen? Eine coole Szene, an die sich jeder erinnert? Ja, deswegen, also das ist halt D&D Saving Throw ist jetzt nicht so nicht so meins es, an dem Punkt.
Ey, alles cool, dafür sind wir da. Wir können da gerne drüber sprechen. Ja, bis dahin, haut rein. Nein, Quatsch. Nein, wir können da ja drüber sprechen. Dafür ist der Podcast ja auch da, um Sachen auszutauschen, was man gut und was man nicht so gut findet. Und das soll auch jeder da draußen wissen, der hier irgendwann mal zu Gast sein möchte. Hier wird keiner gecancelt. Dann wird das Ganze einfach nur rausgeschnitten und dann, nein, Quatsch.
Aber es ist halt auch, also du spielst ja auch City of Mist und ich bin auch ein riesen Fan von City of Mist geworden, also generell von allen Sachen, die von Son of Oak gemacht werden und Storypunks, die es jetzt übersetzen. Mhm. Du hast halt keine Werte. Du spielst halt mit Text da zum Beispiel.
Das ist halt auch das so. Das ist ja
da
nochmal wieder
steht eine halt ganz die Geschichte andere. Im Vordergrund, ne?
Genau, das ist ja nochmal wieder was ganz anderes. Ne? Da ist ja wirklich, ich unterscheide da ein bisschen so Abenteuerspielen. Und Erzählrollenspiele. Genau. Also ich unterscheide da vollkommen, weil City of Mist ist für mich ein reines Erzählrollenspiel. Und auch was alles andere, was von Son of Oaks kommt, ist für mich Cthulhu genauso. Ist für mich eher ein Erzählrollenspiel, als dass es ein Abenteuerspiel ist. Ne?
Ja.
Klar hast du da auch ein paar mehr Werte, aber du kannst auch als Spielleitung sagen, es muss nicht alles ausgewürfelt werden. Ne? Ich gehe gerne mal dem Beispiel, bei DSA ist halt, du musst alles auswürfeln. Wenn du irgendwo hochklettern willst, Würfel auf Klettern. Willst du irgendwo langlaufen, Würfel auf Athletik. Willst du irgendwo rüberspringen, Würfel auf Springen, keine Ahnung. Schwimmen, etc. Also du kannst alles auswürfeln. Und ich bin dann irgendwann, oder ich gehe dann irgendwann auch dahin und sage, gut, wenn du die Mauer da, diese 1,50 Mauer da hochklettern willst, ja, dann machst du das halt. Ne? Genau. Da brauchst du nicht drauf würfeln, das schaffst du. Wenn du jetzt aber eine Regenrinne hochkraxeln willst und aufs Dach gehst, da solltest du vielleicht drauf würfeln. Ne?
Ja.
Also wirklich spielrelevante Sachen, wo wirklich was passieren kann. Wo
so ist es.
Runter, ne? Also das sind so Sachen, wo man dann drauf würfelt. Und bei City of Mist, du hast da deine Fragebögen und du baust dir, hatte ich jetzt am kommenden Montag, habe ich das System so ein bisschen vorgestellt bei einem Gast, der hier noch war, vor ein paar Wochen. Und da ist das Schwierige ist eigentlich die Charaktererstellung. Das ist einfach so. Auch wenn es so einfach klingt, aber das ist das Schwierigste an dem ganzen Spiel.
Es ist schwierig, wenn man nicht dran gewöhnt ist. Ich glaube, dieses Power by the Apocalypse-System, wo die City of Mist Engine auch herkommt, das ist für viele, gerade die mit D&D angefangen haben, mit Vampire, anders. Also man muss halt einen anderen Zugang dazu finden. Und
aber man muss sich auch darauf einlassen können, ne?
Wegen diesem Würfel, also früher, Vampire, früher in dritte Edition waren auch Würfelorgien. Ne, ich denke, wir haben einen Kampf gespielt, da waren wir 3 Stunden beschäftigt mit den Würfeln, ja. Zwei Hände voll mit Würfeln, ja. Und das hat sich halt auch komplett geändert. Da ist halt so, da sind halt so viele Dinge eingeführt worden, wie im Kampf von Vampire ist jetzt so drei Würfel, also du machst drei Würfe und daraufhin ist der Kampf entschieden. Also nicht jeder Kampf muss erstmal tödlich enden, sondern, oder wenn er dann tödlich endet, ist er nach drei Würfen entschieden. Oder take half. Ja, das heißt, wenn du, wenn du hast eine Schwierigkeit gesetzt. Und wenn dein Wert halt halbiert dem Wert trifft oder drüber ist, dann schaffst du die Aktion, weil
Ja.
nach Stochastik wird das sowieso mit ziemlich großer Sicherheit passen, dass du den Wurf schaffst oder so. Und du läufst nicht in dem Risiko, erstmal mit deinem Hungerwurf oder was, da ja eine absolute einen Fehlschlag hinzulegen, der dann möglicherweise Konsequenzen nach sich zieht. Du hast aber auch keinen kritischen Erfolg oder so. Also wenn das für dich ausreicht, dann hast du es einfach geschafft. Und das bricht dann nicht so den Spielfluss, wie zum Beispiel, ah ja, jetzt würfel mal, ob du triffst und dann würfel mal den Schaden und dann guck mal, wie viel davon gesorgt wird und dann muss der noch einen Würfel. Das nimmt halt sehr viel die Geschwindigkeit raus und den Fokus von dem, was eigentlich relevant ist und so. Also von die Story weiterführen und dann coole Momente erleben,
Ja,
sich in
genau.
der Geschichte zu verlieren.
Also
Und
ist auch nicht jeder, also da kommt es auch darauf an, was will man denn spielen, ne? Also
genau.
will man ein Abenteuer erleben, wo epische Kämpfe, die vielleicht auch, wo die Würfel halt wirklich auch entscheiden, okay, sterbe ich heute oder sterbe ich nicht, dann kannst du DSA, D&D und whatever spielen, gar keine Frage. Ne? Sind alles tolle Systeme. Da spricht ja nichts dagegen, die nicht zu spielen.
Du kannst auch Call of Cthulhu so spielen, du kannst auch Vampire so spielen. Das ist halt
Genau.
so gamified, ne? Du hast halt die Wahl. Willst du jetzt also das Ganze die Würfel entscheiden lassen oder nicht? Das ist halt deine Wahl in dem Fall.
Genau. Und bei City of Mist ist es halt wirklich so, ich meine, ich bin jetzt mit der aktuellen Kampagne noch zu keiner richtigen Kampfsituation gekommen, aber auch da ist es ja halt eher so, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt das und das machen, welche Werte passen da? Du würfelst, fertig. Dann ist das ge gegessen. Die Spielleitung würfelt ja eh nicht, ne? So, dann hast du halt getroffen oder hast halt nicht getroffen. Dann kommt ja auch noch drauf an, wie gut hast du getroffen, ne? Und dann sind die Würfel entschieden. Und das finde ich geht dann relativ zügig von der Hand, ne?
Genau so ist es, ja.
Wieder. Jetzt haben wir lange geredet. Jetzt haben wir zwei Systeme gesagt. Du hast hier. Ach Mann, World of Darkness.
World of Darkness ist ja als
Genau.
Universe, ja.
Genau, das ist Universe, da bist du voll drin. City of Mist hast du jetzt selber schon gespielt oder auch
Gespielt
geleitet?
und nicht, geleitet auch noch nicht, ist aber in Planung. Ich versuche meine Gruppe gerade noch ein bisschen zu marinieren, dass wir da bald anfangen.
Ja.
Derzeit spielen wir noch Delta Green. Auch die, also wahrscheinlich eher hat es wahrscheinlich den Platz vom Vampire eingenommen, gerade weil auf Vampire habe ich gerade überhaupt keine Lust. Und Delta
Was?
Green.
Du schwärmst doch sogar von.
Ich rede gerne darüber. Es ist halt mein Go-To-System,
Ja,
aber
alles gut.
das ist auch, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt. Ich bin zum Beispiel High Fantasy, bin ich gerade auch komplett über. Also du musst mir jetzt gerade nicht mit D&D kommen oder so. High Fantasy mit Elfen, Zwergen und so ist gerade nicht bei mir. Also da überreizt vielleicht so kommen zu nennen. Es ist so,
Ja.
das gibt's mir gerade. Da gibt mir gerade irgendwie nichts.
Da kann ich auch was zu sagen, weil bei uns ist halt so, wir haben ja den Luxus, dass wir drei Spielleitungen haben für eine Gruppe. Demnächst kommt noch ein vierter dazu. Und die anderen beiden, die mit mir leiten, die sind eher halt eben auf diesem Fantasy, ne? Der eine ist auf DSA, was auch voll cool ist. Ich beneide ihn dafür tatsächlich, dass er sich wirklich so in die Welt einliest und die Regeln und so weiter und so fort kennt. Und der andere hat halt seine eigene Welt geschrieben und sein eigenes System dazu geschrieben. Der hat uns aber DSA beigebracht, sag ich mal, ne? Also, und das sind halt beides Fantasy-Settings und wenn die dann geleitet haben, die letzte DSA-Kampagne ging knapp 2 Jahre, dann brauche ich davon eine Pause und dann leite ich auch unglaublich gerne halt eben sowas wie City of Mist, Tales from the Loop. Ich werde demnächst auch irgendwann mal bestimmt, wird das auf den Tisch kommen, Wonder Home und also alles, was halt eben nicht mit High Fantasy zu tun hat. Ne? Mhm. Klar gibt es überall diese Elemente. City of Mist kannst du ja zum Beispiel so als Mythen so Fantasy-Elemente mit reinnehmen, aber du spielst halt in einer realen Stadt, real in Anführungsstrichen, realen Stadt, ne? Also mit Handys, Autos und so weiter und so fort.
Also das ist ein modernes Setting.
Genau, moderne Settings, ja.
Was ich an City of Mist, es ist halt, du Mythen, es ist halt, du kannst halt aus, die Kreativität ist da. Du kannst halt Sherlock Holmes gegen, weiß nicht, Hades antreten lassen oder so. Und das ist halt, das Mixing macht halt so viele Sachen möglich. Das finde ich halt so super interessant. Und vom Genre her muss man sagen, es ist halt eigentlich kein Superheldenspiel oder sowas. Also oder kein episches Abenteuer, sondern es ist halt Crime Noir als Setting.
Ja, genau.
Und das ist halt so, wenn man auch als so, ich habe jede Menge Charaktere im Kopf für City of Mist alleine. Das ist halt so, finde ich super, super interessant, wie würden die aus der Literatur in so einem Setting dann sein. Und da kommen halt auch wirklich sehr, sehr interessante Ideen. Zum Beispiel habe ich einen Charakter im Kopf und daran arbeite ich auch noch. Und zwar The Brave Nevermore von Edgar Allan Poe.
Ich muss das nochmal nachfragen, Entschuldigung.
Der Rabe Nimmermehr.
Ah, okay.
Von Edgar Allan Poe. Einfach die Idee, diesen Raben als Riff zu nehmen und dann zu gucken, wie wäre der als Charakter in City of Mist, ja.
Ja.
Das andere sind zum Beispiel Pan. Ich würde, die Idee, also wäre da so ein Trickster, aber Pan zu nehmen als Charakter. Und ja. Und in dem Zusammenhang auch, weil es halt wirklich auch, ich mag Geschichten. Deine Fragen kriegen wir heute nicht strukturiert unter. Was sind so Systeme, die ich gerne spielen wollte oder die ich mag?
Genau.
Ich stelle die Fragen einfach selber heute.
Und alles gut.
Habe ich ein System, das heißt Broken Tales. Ich weiß, das ist bei dir noch gar nicht vorgekommen.
Ich hab's auf dem Schirm.
Ja. Ist von World Anvil, ist ein italienisches Studio. Habe ich jetzt letztens mir auch einfach alles gekauft, habe ich oben liegen. Ist ein wunderschönes Buch, wunderbar Artwork, das Design ist klasse. Und die Idee ist, du spielst die Bösewichte aus all den Märchen.
Ja.
Und die Bösewichte sind jetzt gut geworden, weil ein Kind mehr oder weniger alle Geschichten kaputt gemacht hat mit einem Wunsch, den es sich erfüllen lassen hat. Und zwar, dass Bösewichte eine zweite Chance bekommen sollten. Und daraufhin sind halt alle Bösewichte gut geworden, alle Helden böse sozusagen. Und das ist einfach alles auf den Kopf gedreht.
Das stelle ich mir auch unglaublich spannend vor. Das, sag ich mal, also ich glaube, ich mag den Charakter Hades einfach so unglaublich gerne. Egal in welcher Variation, ob nun Disney oder aus einer Netflix-Produktion oder aus wie heißt denn die eine Serie, die meine Frau da noch geguckt hat? Komme ich drauf. Der spielt den Hades so unglaublich fantastisch.
Mit diesem Jeff Goldblum da, die Geschichten da.
Das ist ja
ich habe den Namen auch nicht drauf, aber das ist halt, wo er Zeus spielt und dann.
Wo er Zeus spielt, das ist ja die Netflix-Produktion, genau.
Ja.
Und es gab noch eine so eine andere Serie, da ging es auch um Märchen in der realen Welt.
Und, Once Upon a Time.
Once Upon a Time, genau.
Ja.
Und der Schauspieler, der da Hades spielt, ich finde den unglaublich gut. Der spielt auch bei Grey's Anatomy mit und ich denke jedes Mal, Hades. Und auch die Serie, also ich könnte mir so richtig, ich hätte Bock, so ein Hades zu spielen, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Das wäre, glaube ich, auch einer der Mythen, die ich für City of Mist als erstes irgendwie inkludieren würde, wenn ich Spieler wäre.
Ja, das hat so, also wie gesagt, City of Mist ist deswegen alleine so bei mir angekommen, weil du hast voll aus den Vollen greifen kannst.
Ja, das ist...
Die Charakterideen da zu machen, ja, deswegen ist es ganz weit oben auf meiner
Liste. Ist wirklich so.
Das gleiche gilt auch für Azerscape dann natürlich, die Cyberpunk-Variante davon. Und das neue Legend in the Mist ist ja jetzt nicht unbedingt mit diesen Mythen und so, aber es geht halt, nimmt halt die Mechanik auf und bringt das Ganze dann in einen High-Fantasy, aber in ein Fantasy-Setting wieder, wenn ich dann irgendwann mal wieder Lust auf Fantasy habe.
Also Azerscape...
Ja, früher oder später kommt es, hundertprozentig, aber ja.
Azerscape habe ich beim Kickstarter gemacht tatsächlich, da warte ich auf die Bücher.
Beim Deutschen, und,
ist ja schon Story. Ja, genau, auf Deutsch, genau. Und denn Legends in the Mist, da müsste ich mich mal reinlesen. Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen was anderes auf dem Schirm, was ich mir als nächstes holen möchte. Aber zu dir. Wir können gleich nochmal zu mir kommen. Zu dir. Was steht noch bei dir so auf dem Plan? City of Mist, Tales, City. Genau.
Jetzt hattest City du gerade. City of Mist, Azerscape, definitiv. Mit der Gruppe, die spielen relativ, wir haben auch relativ viel Cyberpunk gespielt. Cyberpunk habe ich früher auch gespielt. Cyberpunk finde ich cool. Ich finde das Universum klasse.
Ja.
Das wird sicher nochmal anstehen. Delta Green spielen wir jetzt erstmal wirklich eine lange Zeit lang, werden wir Delta Green spielen, nehme ich an. Call of Cthulhu früher gespielt, in einer anderen Edition, jetzt weiter gespielt in der 7. Edition. Ich habe dir ja schon die Bücher gezeigt, die heute angekommen sind. Ich bin ein großer Sammler von Collectors Edition.
Ey, die sehen so geil aus. Schick mir da bitte gleich mal ein Foto von, dann kann ich das morgen noch mit hochladen.
Mache ich gerne. Aber was hat mich jetzt in der letzten Zeit, ich habe unglaublich viel ausgegeben in den letzten 2 Jahren für Rollenspiel. meine Frau wird das wahrscheinlich hören. Ich weiß gar nicht, es ist ein 4-stelliger Betrag auf jeden Fall gewesen, über die letzten 2 Jahre, Kickstarter-Kampagne hauptsächlich.
Ja.
Und das muss ich gerade mal überlegen, was ist so. City of Mist habe ich sofort alles mir geholt. Azerscape bin ich komplett reingegangen. Das sind so die großen gewesen. Danach vom Studio Two Little Mice hat mich Household sehr interessiert.
Mhm.
Das geht halt um ganz kleine, wie damals die Serie Kinder, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
Ja.
Und da geht es halt um kleine Feen. Ja, die halt in einem verlassenen Haus leben. Und das Artwork dafür, da sieht man dann zum Beispiel in der Badewanne so eine Hafenstadt oder so. Das ist halt auch Fantasy, ja. Aber die Idee, dass die Spielwelt ist ein verlassenes Haus, jeder Raum und jede Etage ist eine eigene Nation und die führen dann auch teilweise Kriege gegen die aus den oberen Stockwerken oder so. Und dann gibt es draußen jetzt, da gab es jetzt eine Kampagne für den Gartenbereich. Das ist wieder eine ganz andere Welt mit ganz anderen Gefahren und alles. Und du spielst halt, dein Abenteuer ist halt wirklich das Leben, wie du das Leben in diesem Haus, in dieser Welt führst, mit den Gefahren, die darin sind. Ob da jetzt, weiß ich, Mäuse, Ratten oder Spinnen oder was lauern oder so.
Mhm.
Und der Artstyle hat mich halt einfach überzeugt. Also Household ist ganz weit vorne bei mir, das würde ich auch gerne in Angriff nehmen. Und dann auch von dem gleichen Studio Outgunned, weil ich halt einfach ein Filmfreak bin und alles sehr cinematisch denke. Und da bin ich dann auch jetzt bei der letzten Kampagne all in gegangen und habe mir das Ganze geholt. Die haben auch Broken Compass hatten die ja angefangen gehabt. Das war ja auch ein Kickstarter-Erfolg. Und als die dann Probleme mit dem Publisher bekommen hatten, so wie ich das weiß, haben sie dann mit Outgunned, was erstmal so auf John Wick war, sind sie dann auf Adventure gegangen, wo sie dann eher so das dann Broken Compass zweite Edition quasi darstellt, so ein bisschen.
Mhm.
Und sind dann jetzt in der 3. Kampagne auf Superheldenfilme gegangen. Und ich bin Fan von Superhelden, Marvel, DC. Das sind halt deine eigenen.
Ja, ja. Um Gottes Willen. Ich feiere Marvel auch, ne? Absolut. Aber ich stelle mir das halt so für ein Rollenspiel halt eher langweilig, ich sag, es war einfach langweilig vor, wenn du halt. Ja, ich weiß nicht, ich könnte mich da nicht, glaube ich, mit anfreunden. Ich will, müsste ich, glaube ich, müsste mich jemand überzeugen?
Weiß ich nicht, also kann ich versuchen. Also, Superhelden haben wir früher auch gespielt. Das war ein eigenes entwickeltes System von einem Freund. Das hieß, haben wir damals genannt, Heroes of the Mega haben wir es genannt. Das war wie ein eigenes System, das war lustig, war einfach so ein bisschen.
Das ist cool.
Und ja, man macht halt seine eigenen Helden so ein bisschen. Die sind natürlich, die sind vom Archetyp natürlich so übernommen. Von den Dingen, die man kennt, weil es halt immer diese Archetypen gibt. Aber du kannst halt wunderbare Geschichten darin leiten. Und da gibt es auch was nach Powered by the Apocalypse ist, das ist dann Mask New Generation. Da spielst du halt so junge Superhelden, die von der Akademie kommen. Ist auch auf meiner Liste. Und wie gesagt, Superheroes jetzt von Two Little Mice, weil das System ist auch wieder anders. Also das ist halt nicht Power by the Apocalypse, ist aber auch nicht wie bei Vampire, sondern da ist es so, da musst du doppelte, also ein Pasch würfeln. Wenn du ein Pasch würfelst, ist es ein Erfolg, also in dem Punkt. Und das ist das gleiche wie bei Household. Und ja, die sind bei mir ganz oben. Ja, und cool. Broken Tales habe ich schon erwähnt.
Ja, genau. Das klingt alles.
Dann habe ich noch was darunter so ein bisschen. Wahrscheinlich ist es viel. Was ich jetzt natürlich auch, ich bin ein Fan von Discworld. Discworld ist ja jetzt auch von Terry Pratchett rausgekommen. Da habe ich jetzt die PDFs auch schon. Da warte ich noch auf den Büchern. Werde ich wahrscheinlich nicht spielen, weil meine Gruppe wahrscheinlich nicht da so drin ist. Aber das ist so eine Sache, die ich definitiv lesen werden, also direkt, wenn es ankommt, einfach direkt aufschlagen, lesen. Und das andere ist, was war das jetzt, was ich noch sagen wollte? Elder Mythos. Elder Mythos wird wahrscheinlich auch nicht so online gespielt. Da spielt man tatsächlich die böse, also die, was heißt, die Entitäten aus den Cthulhu-Mythos. Man spielt
Genau.
Habe ich, glaube ich, mal gepostet. Man spielt Cthulhu, man spielt Hastur und versucht dann die Welt einzunehmen. Das ist dann nach dem Mutant Year Zero System.
Ja. Da stelle ich mir auch tatsächlich sehr spannend vor, weil du spielst natürlich dann solche Entitäten, die natürlich übermächtig sind. So. Mhm. Ich frage mich dann halt immer, wer will die aufhalten? So, ne? Da muss ja noch irgendwas Mächtigeres geben. Oder halt eben eigentlich ja die Spieler, die sich mit Magie schon auskennen oder mit dem Cthulhu-Mythos. Ich stelle mir das schwierig vor. Ich habe aber auch keine Ahnung davon, bin ich ganz ehrlich.
Ich fand's cool. Also wie gesagt, ich bin ein riesen Fan von Lovecraft-Mythos. Das ist auch so, was ich auch gelesen habe. Und Call of Cthulhu sowieso und Delta Green entsprechend halt auch. Ne?
Ja.
Ja.
Ja,
das sind die großen, die ich gerade habe.
Kompletten Lovecraft-Bücher habe ich tatsächlich alle gehört. Ich habe auch für Arbeit sehr viel Zeit gehabt. Habe mal dann alle Hörbücher da mal reingezogen. Und da bin ich auch. Ich liebe dieses Setting einfach. Finde ich richtig gut.
Ja.
Patrick.
Ja.
Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Wir könnten über so viele Dinge reden. Also,
ja, absolut. Glaube ich dir.
Aber wenn ich damit anfange, dann wird daraus eine weitere Stunde. Also wenn ich jetzt, ich mache, also letztens habe ich ja, im letzten Gespräch habe ich ja erwähnt, ich mache ja diese Charakterbögen, über die haben wir jetzt gar nicht geredet. Ja. Ich bin, also nachdem ich dann zurückgekommen bin zu Vampire, habe ich gemerkt, so, die Charakterbögen sehen immer noch so aus, also sie sind immer noch so ein bisschen wie sie sind und die sind zwar vielleicht, man kann die ausfüllen oder so, aber ganz ehrlich, das ist halt so nervig, wenn man jeden Punkt einzeln ausfüllen muss oder so. Das kann ich besser. Auch das Layout, das kann ich besser. Und dann habe ich angefangen, diese Charakterbögen zu designen und dann habe ich die als Formular gemacht und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lasse ich die ganzen Sachen so ein bisschen mal Dinge tun und dann Habe ich automatisches Ausfüllen von den Punkten gemacht als Funktion. Das ist super gut angekommen. Dann habe ich also bei Vampire ist es ja so, man kann immer einen leichten Schaden haben oder einen schweren Schaden. Und dafür braucht man eigentlich eine Multi-State-Checkbox. Und die gibt es in Adobe nicht. Und die habe ich mal geradewegs so ein bisschen als nicht native Funktion eingeführt und einfach so einen Workaround für gefunden. Kam auch super gut an, weil jetzt kann man auf seinen Charakterbogen direkt den Schaden speichern, so wie er eigentlich sein sollte. Und dann hat sich das einfach weitergezogen. Mittlerweile habe ich Designs für alle Clans, ich habe druckerfreundliche Designs gemacht, ich habe welche mit dunklem Hintergrund gemacht. Dann habe ich an einem Tag kurz vor Weihnachten kam mir eine Idee, habe einfach Dropdown-Menüs gemacht, wo man sich die Disziplin auswählen kann und automatisch wird alles ausgefüllt für diese Disziplin. Dann habe ich Tooltips eingeführt und alles. Und die sind halt gewachsen und ich habe da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass das alles vektorbasiert ist. Und ich kann sagen, das sind selbst mit all den Funktionen, die sie haben, der kleinste Charakterbogen ist immer noch halb so, also von der Dateigröße. Immer noch nur halb so groß wie der eigentliche offizielle Charakterbogen. Und das ist, wenn man auf Discord spielt, spielt das dann natürlich eine Rolle. Weil wenn du irgendwie an den Upload-Limits kommst, dann kannst du die nicht einfach so schnell mal über Discord teilen oder so, wenn man in so einem Forum-Spiel ist. Und deswegen, außerdem reagieren die dann halt auch langsamer. Und ja, jetzt vor kurzem ist halt, ich bin jetzt immer mehr auf Foundry, also dieses VTT gekommen und ich bereite gerade auch schon ein paar Sachen vor, dass ich da so ein bisschen, ich hatte so ein paar Ideen, an denen ich ein bisschen rumprogrammiere und so. Also ich bin ein riesen Fan von Tools, also wenn man Sachen so vereinfachen kann, designen kann, Cheat-Sheets machen und ich stelle die dann auch teilweise zur Verfügung und das mache ich auch sehr gerne und ich hoffe jetzt, wo mein Kleiner, ich bin Vater von einem Sohn, 2 Jahre alt jetzt, der wird jetzt bald in die Kita gehen und dann hoffe ich, dass ich, und der wird auch immer älter und vernünftiger, dass ich dann abends ein bisschen mehr, ja, muss man sagen.
Möchte man von ausgehen, ne?
Muss man, ja. Und dann hoffe ich, dass ich einmal wieder das Ganze als Hobby wieder aufgreifen kann und einfach mal wieder was für die Community machen kann, weil ich habe ja schon gesagt, dass ich finde, dass das Rollenspiel mir sehr viel gegeben hat und einfach mich weiterentwickelt hat. Also auch so für das ist einfach meine Art und Weise, so ein bisschen was zurückzugeben, weil ich glaube, ich mag die Community halt einfach. Ich mag die Leute. Deswegen, ich mag auch bei dir im Podcast einfach zuhören, weil man merkt dann halt, gerade wenn man sich an einigen Tagen so ein bisschen wie ein Alien fühlt oder so, weil alle einen irgendwie nicht verstehen wollen, dann merkt man halt so, da sind halt jede Menge Leute, die eigentlich die gleichen Interessen haben, ja. Und da einfach zuzuhören, was ist die Geschichte von denen. Man merkt dann so, oh, mit denen kann ich mich identifizieren. Man funkt halt auf der gleichen Welle, wirklich, ja. Und deswegen mag ich es da einfach, ein bisschen was zurückzugeben. Und ich muss dazu sagen, die Charakterbögen sind auch alle frei. Ich würde niemals auf die Idee kommen, dafür irgendwas hinter eine Paywall zu packen oder dass man die jetzt nur auf Drive-Thru-RPG kaufen könnte, sondern es ist alles pay what you want. Also wenn mir jemand dafür Geld geben will, dann ist das nett und so. Aber ich würde auch nicht, da kommen manchmal kamen ein paar Kommentare von Leuten, die dann sich was gewünscht haben oder so. Und ich habe gesagt, das schaffe ich nicht. Und dann sind die natürlich direkt eingeschnappt oder so. Aber so eine Erwartung würde ich mir auch nicht darauf rausgeben lassen, da irgendwie was zu machen. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit und auch deswegen eine freiwillige Sache.
Ja, ja, klar.
Und ja. Da kann ich auch jede Menge drüber reden. Also das ist halt so.
Ja, glaube ich dir sofort.
Über den Charakterbogen an sich. Über Charakterbögen an sich. Ich weiß nicht, das, was mich am Ende aus der Geschichte hast du ja gehört, dass dein Podcast heißt ja auch hinter dem Charakterbogen. Was mich am Ende vor diesen
nicht ohne Grund
Rollenspiel über überzeugt hat, ist halt, ganz ehrlich, der Charakterbogen. Das ist das Erste, was ich in der Hand hatte und habe gedacht, oh, das sieht aber interessant aus. Mhm. Und das ist halt, ich bin halt auch so ein bisschen Frontend unterwegs, ja. Das ist halt das User-Interface, ne? Und da ist, ich kann jede Menge Beispiele für gute Charakterbögen nennen und jede Menge Beispiele für schlechte Charakterbögen. Mhm. Und ich glaube, viele Sachen funktionieren halt, weil sie einen erstklassigen Charakterbogen haben und an viele Sachen scheitern, glaube ich, auch, weil sie einfach eine ganz, ganz schlechte User Experience bieten, weil der Charakterbogen nicht stimmt. Und oder weil es halt nicht genug Tools gibt, um das Leben dir so leicht wie möglich zu machen als Spieler, ja. Und deswegen, das hat mich dann so geflasht und dann, wie gesagt, das ist so, ich kann mich dann in diesem Design ein bisschen verlieren und das ist so ein kreatives Ventil für mich.
Ja.
Während andere irgendwelche Geschichten schreiben, früher habe ich viel geschrieben, aber mittlerweile bleibt dafür auch nicht die Zeit, aber so, ich bin mittlerweile sehr, sehr viel im Design eher unterwegs und denke halt, so ein Bild oder so eine visuelle Hierarchie, wenn man die besser gestalten kann und so, das hilft halt manchmal mehr als 1000 Worte.
Ja.
Und da könnte ich mich halt jede Menge drin verlieren. Also wenn wir über Charakterbögen, Charaktere generell reden wollen, sehr gerne. Ich habe jede Menge Ideen dafür.
Das können wir gerne mal machen. Wir können, glaube ich, demnächst... ich habe sowieso jede Menge noch vor mit diesem Podcast. Eine Sache ist zum Beispiel... eigentlich ist das auch schon alles schon so lange her, dass es, als ich das gesagt habe, ich habe irgendwie das Gefühl, also für mich passiert das, ich müsste mich da jetzt irgendwann mal drum kümmern. Eine Sache, die mir schon länger im Kopf rumschwirrt, ist zum Beispiel so eine Art, ich weiß nicht, so ein RPG-Fight, also so ein Rollenspiel-Fight, wo ich als Judge sitze und drei Gäste halt sich Argumente um die Ohren pfeffern, also wie bei Filmfights von den Rocket Beans. So, was ist das beste Attribut? Ne? Sowas, ja. In diese Richtung, dass man das als Bonusfolge. Ich weiß nicht.
Das wäre lustig, ja.
Ich glaube, das könnte lustig werden, tatsächlich. Und ich glaube auch, dass man mit den Gästen, die wir hier hatten, zum Teil auch wirklich sehr lustige Runden zusammenkriegen könnte. Das Problem ist halt die Terminfindung.
Immer, ne? Immer. Du hast ja ganz viele Leute, die DSA spielen, du hast ganz viele Leute, die Vampire-Erfahrung haben. Die Leute aus allen möglichen Ecken aus Deutschland kommen die ja her, auch teilweise dann zusammenzubringen und einfach mal eine Talkshow zu machen darüber, wie die das Spiel erlebt haben oder was die dann entsprechend denken. Weil ich glaube, jeder, wenn er dann jemanden hört, der dann eine bestimmte Meinung über ein Rollenspiel oder eine Edition haben oder so, ich denke halt jedes Mal, okay, da würde ich schon jetzt gerne mal ein bisschen Kontra geben oder mit dem reden. Ja, oder so. Auch die ganzen Geschichten mit ich bin mein Sohn ist 2 Jahre, ich habe jetzt auch schon jede Menge Kinderrollenspiele, die Kinderrollenspiele interessieren mich sehr.
Ja.
Ich habe Monsterjagd, also basierend auf dem Podcast, ich habe Monsterjagd geholt, ich habe Little Wizards geholt, ich habe mich vorbereitet, sagen wir so.
Ja, klar.
Mausritter habe ich auch zu Hause und bin auch schon am Lesen da. Das wird zwar noch einige Jahre dauern, bis mein Kleiner wahrscheinlich soweit ist, aber haben ist besser als brauchen.
So ist es. Und du kannst die Sachen ja auch schon mit den Erwachsenen spielen. Das kommt auch dazu. Ja, klar, ne? Du musst ja nicht darauf warten, dass die Kinder groß sind.
Aber das ist ein super Topic. Also da, und dann gibt es halt jede Menge Leute, die das auch für Education verwenden. Und dann, dann gibt es Leute, die schreiben aktiv für Verlage. Die verdienen Geld damit. Das finde ich auch mal wieder interessant. Die kommen halt auch aus unterschiedlichen Ecken und so. Und das ist halt auch eine Möglichkeit abseits von einer Con, weil ich selber war noch nie auf einer Con, muss ich dazu sagen. Und dafür bin ich wahrscheinlich auch zu introvertiert oder was und hast ja große Menschenmengen. Aber einfach so Leute mal zusammenzuführen und dann aus dem Gespräch, aus der Diskussion was Größeres zu machen.
Ja, also ich glaube, wenn ich wirklich die Zeit habe und finde und wirklich 3 weitere Leute oder allgemein über irgendwelche anderen Themen wirklich mal ein Thema fassen und sich dann 1 Stunde, 2 Stunden sich darüber zu unterhalten, ich glaube, da könnte einiges bei rumkommen, definitiv.
Ja.
Ich habe jetzt nächste Woche auf jeden Fall 1-jähriges. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch schon auf den Gast. Einfach mal so ein bisschen mal Werbung machen nochmal für meinen eigenen Podcast. Nächste Woche ist 1-jähriges Bestehen und ich habe tatsächlich einen, ich sag mal, bekannteren Gast da, mit dem ich morgen am Freitag aufnehmen werde. Also seid gespannt, nächste Woche gerne reinhören. Und wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen. Erzählt den Leuten, dass es mich gibt, dass es diesen Podcast gibt. Es können nicht genug hören. Ich bin sowieso überwältigt über das, was gehört wird. Absolut. Ich sehe ja die Statistiken. Aber ich freue mich über jeden Hörer, der hier zuhört. Und auch wenn ihr mir schreibt, jetzt gerade eben, als während der Aufnahme hat mir noch einer geschrieben, er würde sie anbieten. Habe ich jetzt gerade nur so nebenbei gesehen. Würde sich gerne anbieten, als Gast hier zu sein. Macht das. Schreit nicht gerne an. Wenn wir können auch sagen, wir nehmen auf und wenn du sagst, nee, lass mal besser nicht hochladen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann habe ich zumindest deine Geschichte gehört.
Oder wir setzen uns 2-mal zusammen.
Genau. Nee, aber
letztes Mal habe ich dir auch nochmal ein ganz großes Dankeschön ausgesprochen. Das will ich jetzt gerne auch nochmal tun, weil ich muss sagen, du hast einen super Podcast hier. Ich finde das klasse, einfach rauszugehen, das einfach zu machen. Und wie gesagt, es ist immer wieder schön zu hören, wie Leute mit dem Hobby interagieren. Und das ist halt einfach klasse.
Ja. Ja, ist auch so vielseitig, die Leute, ne? So wie jetzt, wie du schon sagtest, es sind Verlagsmitarbeiter da, es sind der ein Jahr erst gespielt hat oder so wie du dich auf die Charakterbögen fixierst oder auf das Design von irgendetwas. Jeder findet seine Passion im Rollenspiel, egal welche es ist. Und das ist einfach so vielseitig, so schön und einfach toll. Ja, also vielen, vielen Dank dafür, Patrick. Für die Worte finde ich sehr, sehr cool. Und ich habe nichts mehr zu sagen, bis auf, dass ich mich freue, dass du da gewesen bist und dir das Ganze noch ein zweites Mal angeschaut hast.
Gerne auch noch ein drittes Mal.
Gerne auch noch ein drittes Mal. Das sind Worte, die ich gerne höre. Patrick, bis dahin, hau rein. Ciao, ciao.
Bis dann.